Das Lied, welches wir singen durften, geliebte Geschwister, ist Auftakt zu dem, was wir heute Abend uns schenken lassen dürfen von unserem wunderbaren Gott und Vater. Ich darf fragen, verstehen alle, wenn ich in dieser Lautstärke spreche, ist die Übertragung in Ordnung? Dem Herrn sei Dank. Den ersten Vers von dem wunderbaren Lied eines Johann Andreas Kramer darf ich noch vorlesen. Er ist die Überschrift zu unserem Thema, was die ersten Worte dieses Verses betrifft, nämlich: Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Kein Lob kann deine Größe erreichen. Kein noch so feuriger Verstand. Pracht, Majestät und Ruhm umgeben dich, aller Wesen Quell und Leben. Licht ist dein strahlendes Gewand. In hohen, unermessenen Fernen, wohin kein sterblich Auge schaut, hast du weit über allen Sternen dir deinen höchsten Thron erbaut. Diesem Dichter hat offenbar der Heilige Geist selbst die Worte in den Mund gelegt und ihn niederschreiben lassen. Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Das Wunderbare für uns, dass wir mit diesem unvergleichlich wunderbaren Herrn und Gott in die Stellung von echten, aus ihm gezeugten und geborenen Söhnen kommen durften. Durch die Gnade, die er uns in Christo bereitet und geschenkt hat. Ein uns bekannter Erzengel, er ist einer der Ersten. Es ist der Erzengel, den Gott für sein Volk Israels als verantwortlichen Chef in der unsichtbaren Welt vor seinem Throne stehend eingesetzt hat. Er ist der einzige von solchen himmlischen Majestäten eigenartiger und tragischer Weise, der Gott gegenüber, soweit es einem Geschöpf möglich ist, die Treue gehalten hat und die vollkommene Unterordnung und den Gehorsam. Gabriel, der vor Gott steht, als Sonderbote Jesu Christi und Gottes, klagt eines Tages im Auftrage Gottes bei Daniel, dem vielgeliebten, angekommen, während Engelfürsten, Hoheiten, sogar solche, denen Gott die Ehre gab, indem er sprach: Ich erkläre euch alle als Götter und Söhne des Höchsten. Ihr alle seid Götter und Söhne des Höchsten. Dass nun Gabriel, dem Daniel, bei ihm endlich angekommen, klagt, dass gewisse Engelfürsten mit ihren Heeren ihn auf seinem Weg vom Throne Gottes zu dem gefangenen Juden, dem Daniel in Babel den Weg versperrt hat oder haben. Und klagt nun, und kein einziger von ihnen stand mir, dem Sonderboten Gottes, gleichsam dem Kultusminister Gottes am Throne Gottes, keiner von allen stand mir bei gegen jene, die gegen Gott kämpfen und gegen Israel antreten, namens Michael. Michael, einer der ersten Fürsten, der für dein Volk Israel vor Gott verantwortlich steht. Michael, der am Ende der Tage wieder aufstehen wird, was heute bereits geschehen ist. Michael heißt auf Deutsch, wer ist wie Gott. Herr, dir ist wer zu vergleichen? Wer ist wie Gott? Zu Deutsch, Michael. Wer ist wie Gott? Antwort, niemand. Niemand. Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Unser Gott und Vater ist der Einzige, der da war ohne Anfang, der allezeit überall gegenwärtig ist und dem die ganze Zukunft zur Verfügung steht ohne Ende. Der da war, der da ist. Und nicht nur die Zukunft steht ihm zur Verfügung, sondern in der Zukunft ist er endlich einmal der Kommende, der da war, der da ist und der da kommt. Dieser wunderbare, mit niemand zu vergleichende Gott, unser himmlischer Vater, als Schöpfer, dem alle alles zu verdanken haben. Sollte ihm nicht dankbar sein, haben wir gesungen. Was bist du, o Mensch, dass du nicht empfangen hast? Schreibt Paulus. Bleiben wir bei diesem Wort einen Augenblick stehen. Unsere Erfinder, können ja nur etwas finden, das schon vorhanden ist. Erstens. Und zweitens, dass sie fähig sind, etwas finden zu können. Und zuerst auf die Suche gehen zu können nach etwas. Haben sie sicher auch nicht gestohlen, sondern ist ihnen auch noch geschenkt worden. Was bleibt übrig? Zur Ehre eines Geschöpfes? Gar nichts. Die Entdecker haben ja nur die Decke weggenommen von Dingen, die auch schon längst und immer da waren. Und dass sie die Decke wegnehmen konnten, ist ihnen auch noch gegeben. Was bist du, was hast du, o Mensch, das dir nicht gegeben wäre? So eine einfache, simple Wahrheit. Und ausgerechnet die Gescheitesten unter uns, Hochwohlgeborenen, Ausgebildeten, sehen das nicht, verstehen es nicht, verhalten sich genauso, ja, fast so, wie wenn sie der wären, mit dem keiner verglichen werden kann. Der da war, der da ist und der da kommt, ohne Anfang und ohne Ende und immer derselbe bleibt, bei welchem weder Wechsel des Lichtes noch Schatten vorhanden ist. Und jetzt das Wunderbare. Was ist denn sein Wesen? Bruder Muhl, wie kannst du nur so eine Frage stellen? Na, wir sagen, die Liebe. Gott ist Liebe. Und nun wunderbar, dieses zentrale Wesen unseres Gottes, er in Person, die Liebe, in seinem Sohne seine Liebe geoffenbart habend, sein ganzes Herz einer Schöpfung geschenkt, seinen ganzen Reichtum einer Schöpfung geschenkt, die gegen ihn angetreten ist, kaum ist sie geschaffen worden. Ihm waren alle diese kommenden, ihm gegenübertretenden Dinge von Seiten seiner Geschöpfe und seiner Schöpfung zuvor genau bekannt. Trotzdem hat er diese Schöpfung und seine Geschöpfe geschaffen. In diesem Bewusstsein. In der Kraft dieser Liebe, die wir nun durch den Geist Gottes aus seinem Worte wir sogar kennenlernen dürfen, erleben können, immer besser verstehen können und fähiger werden, das endlich vollziehen zu können, nach was er sich sehnt. Gott sucht solche in seiner Schöpfung, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten können. Und das ist nur möglich, wenn wir nicht nur ihn kennen von außen oder in seinen Wegen und so weiter, sondern besonders, wenn wir ihn kennenlernen dürfen nach den Gedanken seines Herzens, nach seiner ganzen Herzenshaltung. Kurz, dass es uns geschenkt ist, sowohl in sein Herz hineinblicken, schauen zu können, um uns dann völlig vertrauend mit allem, wie und was und wo wir sind, in sein Herz selbst hineinzulegen und darin zu ruhen. Völlig zur Ruhe zu kommen. Das ist aber erst möglich, wenn wir nun sein Herz kennen. Von Liebe wird viel gesprochen, wird hochgehalten von den Menschen Gottes vorerst. Und nun dürfen wir zur Kenntnis nehmen, ja, wir sagen oder wir nennen 1. Korinther 13 das hohe Lied der Liebe Gottes. Paulus in der Überleitung vom vorangehenden Kapitel 12, die Gnadengaben und dann noch besonders wertvolle erste Gnadengaben empfehlen, nach denen man Ausschau halten soll, leitet zum 13. Kapitel mit den Worten: Und einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden erst übereinstimmt. Und dann ist es nicht so, dass wir dann lesen: Wenn ich allen Glauben hätte und alle Geheimnisse wüsste. Nein, hier spricht der Geist Gottes in Bezug auf sich selbst. Wenn ich Gott, die Liebe, wenn ich alle Geheimnisse weiß, Gott weiß, kennt alle Geheimnisse, und allen Glauben habe, nicht hätte Gott. Gott besitzt vollkommenen Glauben. Alle Geheimnisse weiß. Glauben, dass ich Berge versetze und so weiter. Alles, was Gott besitzt, vermag und ist wesenhaft. Aber die Liebe würde fehlen. Dann wäre er nichts, erklärt er. Dann bin ich nichts. Also das Selbstzeugnis des Gottes, der die Liebe ist. Sein Wesen. Jetzt kommt seine Handlungsweise, was er vollbracht hat, nämlich allen seinen Besitz dahin gibt, sich selber als Lösegeld zur Verfügung stellt, um eine verlorene Welt nicht nur zu retten, sondern in die Höhe einer Herrlichkeit unendlicher Art zu führen, führen zu können. Und wenn ich das alles tue, und es wäre nicht aus Liebe geschehen, dann wäre es allen nichts nützen. So ist die Situation. Merkmale dieser wunderbaren Gottesliebe sind nun in den folgenden Worten in 1. Korinther 13 bezeugt. Ich pflege immer nur zwei Stücke, die vollständig genügen, herauszugreifen, um das Einmalige, das Unvergleichliche unseres Gottes vorerst zur Kenntnis zu nehmen, um dann immer staunender und anbetungsfähiger die Dinge zu besitzen, lebensmäßig zu besitzen. Unabdingbar, nämlich diese Gottesliebe rechnet das Böse nicht zu. Dann stelle ich die Frage für mich und uns, wer von uns ist diesem Ausspruch Gottes durch den Geist Gottes glaubensmäßig schon vollkommen gerecht geworden? Wer von uns hat nicht noch ein kleines Wenn und Aber in seinem Herzen bei diesem Gotteszeugnis, der Liebe Gottes? Dass Gott, jetzt ich füge hinzu, vollständig berechtigt, dass Gott selbst und eben er allein Böses nicht zurechnet. Bruder Heller hat mal richtig darauf hingewiesen, da Gott diese Liebe in Person wesenhaft darstellt, ist, sein Wesen ist, dürfen wir anstatt die Liebe lesen, Gott ist das die Liebe nicht. Also bitte, das heißt, unser Gott, der Einmalige, rechnet Böses nicht zu. Noch einmal, wer kann diesen Ausspruch, der kommt jetzt aus der kristallenen Klarheit der Liebe des Herzens unseres Gottes, wer kann das fassen, ohne Wechsel eines Schattens, eines Gedankens, der sagt ja aber, ja, wo kämen wir da hin, wenn Böses nicht zugerechnet wird? Und. Was steckt bei uns Gläubigen noch, was stecken da noch von Vorstellungen unseres Gottes und Vaters in unseren Herzen? Vorstellungen, was alles noch im Herzen unseres Gottes und Vaters auch sein könnte oder selbstverständlich sein muss? Furchtbar. Furchtbar. Und solange es so ist, können wir selbst nie zur vollkommenen Ruhe kommen. In die Gottgelassenheit, dass geschehen kann, was will. Ich sage gerade etwas hochaktuell Mögliches, und wenn es einen dritten Weltkrieg gäbe, könnten wir gelassen sagen, ja Herr, im Glauben, im Vertrauen, nicht nur zu dir, sondern in dir und in Christo. Für dich ist eine solche Verfügung gegenüber einer gottlosen Menschheit eine Sache deiner Liebe, deiner Hoffnung für alle und deines Vertrauens zu allen in deiner Liebe. Damit ihnen wirklich geholfen werden kann. Damit sie wirklich in die göttlichen Normen hineingeführt werden können. Wenn nicht durch Gnade, dann durch Gericht. Das Ziel bleibt das gleiche. Die Liebe, Gott rechnet Böses nicht zu. Ich stelle die Gegenfrage, oder die andere Seite, rechnet zum Beispiel das Gesetz vom Sinai Böses zu? Welche Frage? Bis aufs Jota, bis auf die kleinsten Dinge, rechnet das Gesetz vom Sinai Böses zu. Und zwar nimmt es ganz streng genau. Das geht so weit, bildlich gesprochen, wenn ich von 1000 Satzungen, Geboten des Gesetzes 999 halte, ausübe und strauchle nur in einem, den tausendsten, dann sagt dieses Gesetz, dann bist du das ganze Gesetz, die 999, auch schuldig. Entweder 100%ig alles oder sonst ist gar nichts da. Das ist das Gesetz. Kann also dieses Gesetz vom Sinai aus dem Herzen Gottes kommen? Antwort: Unmöglich. Habe ich deutlich genug geredet? Ich weiß, gegenüber wem ich stehe. Gegen wen ist unser Kampf? Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern Fürstentümer und Gewalten, und zwar nicht nur zur Linken, sondern auch zur Rechten. Das ist unser Kampf. Mein Sohn, weiche ab, weder zur Linken, ist selbstverständlich, nicht? Die satanische Seite, noch zur Rechten, sondern geh die Straße, die die Gerade heißt. Und die heißt Gnade Gottes und sonst gar nichts. Gnade Gottes aus dem Herzen der Liebe Gottes uns geschenkt und sonst gar nichts. Darf die Gnade dann auch vollkommene Ansprüche stellen, wenn das Gesetz es kann? Woher stammt das Gesetz? Auf Anträge von heiligen Engeln hin hat Gott ihre Anträge geprüft und als Zuchtrute auf sein geliebtes Volk Israel legen lassen. Und der Sohn in die Welt kommen zur Erlösung, spricht zum Vater: Vater, ich habe dich verstanden. Bitte? Ich habe dich verstanden. In der Rolle des Buches des Gesetzes, das du wohl genehmigt hast, hast du aber kein Wohlgefallen gefunden, noch hast du die Dinge gefordert, noch hast du sie gewollt. Ja, bitte. Kennt der Sohn das Herz des Vaters? Wenn er diese drei Aussprüche öffentlich vor aller Welt Augen und Ohren aussprechen und schriftlich niederlegen lassen kann. Ja, er kennt das Herz des Vaters. Er kann ja selber nichts tun, er habe denn zuvor das Betreffende, den Vater tun sehen. So weit geht sein Gehorsam. Und sein Einssein mit dem Vater. Ja. Kein Wohlgefallen daran, sagt der Sohn zum Vater, hast du? Noch hast du es gewollt? Noch hast du es gefordert? Die nächste Frage ist doch, ja bitte, wer denn? Ganz klare Antwort. Stephanus voll Heiligen Geistes, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen habt. Und Paulus im Galaterbrief, warum nun das Gesetz? Es kam auf Anordnung von Engeln hin, wurde es in der Hand eines Abgeordneten der Engel, die das Gesetz angeordnet haben, dem Mose überbracht. Ich glaube, Galater 4. Eine Stelle, von der ich sagen darf, wo Theologen und Schriftkenner bezeugen, soweit ich Möglichkeit hatte, zu fragen und Antworten zu bekommen, mit der Stelle kann ich nichts anfangen. Warum nun das Gesetz? Es wurde auf Anordnung von Engeln hin auf Israel gelegt, in der Elberfelder übersetzt, in der Hand eines Mittlers. Jetzt geht das Wort aber weiter. Ein Mittler aber ist nicht von einem gesandt, Gott aber ist einer. Also kommt das Gesetz nicht von dem, nicht von Gott. Nicht von Gott. Wir lesen im Neuen Testament, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Verstehen wir vielleicht so langsam, dass Gott an so etwas kein Wohlgefallen haben kann. Denn was sagt Jesus? Genau, den Gesetzeslehrern und den Schriftgelehrten und den Pharisäern und den hohen Priestern hat ihnen einiges gesagt und sagt so, jetzt geht mal nach Hause und überlegt einmal, was es heißt, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Aha. Wird so langsam klar, liebe Geschwister. Es handelt sich heute Abend darum, nach etwas, wonach Gott sich längst gesehnt hat, schon vor Grundlegung der Welt, dass es Menschen gibt, die endlich fähig sind, ihn selbst zu erkennen, wie er allein ist, der einzige Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Gar niemand. Du bist ganz anders als alle anderen. Und zwar ganz anders. Er allein. Ist es, der Böses, ich fahre noch weiter und deutlicher und kühner, um seines göttlichen, wunderbaren, einmaligen Wesens willen Böses nicht zurechnen kann? Da er aber längst vor Grundlegung der Welt schon erkannt hatte, die Überlegungen und Gedankengänge seiner Geschöpfe erforschend, vor Grundlegung der Welt, von ferne erkannt hat, ausgerechnet die mir gegenüber eifrigsten Geschöpfe, die meine Ehre suchen und die mich anbeten möchten, sind die heiligen Engel, hohe himmlische Majestäten, dass nach deren Urteil Böses unbedingt zugerechnet werden muss, entsprechende Strafverfügung vollzogen werden muss, festgesetzt werden muss und zu seiner Zeit vollzogen werden muss. Es war diese gesetzgebende Behörde, ja, denen Gott die Ehre gab, ein Gesetz zu beantragen, in der Meinung, was soll mit diesem Volk, das ich auf meinen Namen erwählt habe, weil ich mich seiner erbarmt habe, weil es das elendeste Völklein unter allen Völkern ist, das Haus Israel, aber so halsstark, so hartnäckig, so widerspenstig, so ungläubig, so untreu. Und das wollen wir alles noch hinzufügen, was die Schrift sagt. Was soll mit diesem Volk geschehen, damit es so rasch wie möglich mir zur Verfügung steht, also zu mir kommt, gerettet werden kann? Und dann haben sie überlegt, so, ihre Anträge gestellt. So. Warum hat Gott ihre unbarmherzigen Verfügungen und Anträge genehmigt? Wenn er die Liebe ist, ich stelle die Frage, darf unser Gott solchen Hoheitswesen, himmlischen Majestäten gegenüber, darf er deren Überzeugung, deren Überlegungen, deren Anträge prüfend ihnen die Ehre erteilen, dass ihre Vorschläge einmal von ihm zur Durchführung genehmigt werden? Darf er sich das erlauben? Bitte. Das ist er seinen Geschöpfen direkt schuldig. Er wollte ja keine Marionetten um sich haben, sondern, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Bitte verfügt einmal ein jeder in dem Machtbereich, den ich ihm zugeteilt habe, im ganzen Weltall oder über die Nationen auf der Erde. Verfügt einmal jeder von euch als Gott. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Jeder von euch ist ein El, ein Gott. Bitte, meine Herren, ich trete zurück. Ich habe die Verwaltung und die Verfügung euch übergeben. So. Wir sind im Moment an der Stelle, wo Gott zu heiligen Engeln spricht, vorerst. Und dann wissen wir, dass unser Gott noch so großzügig ist, dass er gegen Geschöpfe, die gegen ihn bereits rebellisch angetreten sind, unter der Führung des einen, Satan, genehmigt er sogar Anträge von dieser satanischen, negativen, linken Seite zur Durchführung. Bitte, genehmigt er sogar solche. Jawohl. Was geschieht denn im ganzen Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, ohne dass unser Gott seine Genehmigung erteilt hätte? Was geschieht? Fällt ein Sperling vom Dach? Ohne? Nein. Ein Haar von unserem Haupt? Auch nicht. Ein Atomkern? Alles. Ein Atomkern, darf der gespalten werden? Wurde er gespalten? Wer hat es genehmigt? Unser Gott. Kleinste Kleinigkeit, das sind ja uns, meine Herrchen, die da abgefallen sind, nicht? Als Genehmigung Gottes, das sind ja direkt Baumstämme, nicht wahr? Gegenüber einem Atomkernchen. Gott fand es für gut, Anträge, Willensentschlüsse seiner Geschöpfe prüfend, so weit zur Durchführung zu genehmigen, fand er für gut, als er wusste, was niemand wusste, soweit er wusste, dass er aufgrund von dem, was er auf Golgatha zu tun gedachte, schon vor Grundlegung der Welt, soweit er wusste, dass er aufgrund von Golgatha nicht nur alles Böse, das er zur Durchführung genehmigt hat, wieder gut machen könne, erst dann hat er es genehmigt, sondern Böses in den Entwürfen der Herzen, der Gedankengänge seiner Geschöpfe entstanden und geworden, prüfen, soweit er sie zur Durchführung genehmigt hat, wusste er, aufgrund von Golgatha kann ich nicht nur alles wieder gut machen, sondern in die Höhe einer Herrlichkeit erheben, die auch ich für meine geliebte Schöpfung nie erreichen könnte, wenn ich nicht bereit wäre, mit meiner Schöpfung vorerst tiefen Wege von Gerichten zu gehen, die mit meiner Liebe und mit meiner Barmherzigkeit nicht mehr zu übereinstimmen scheinen. Habe ich jetzt einen langen Satz ausgesprochen? Mit einem schweren Inhalt. Ja. Es ist ein Tonband, es wird aufgenommen. Hat Paulus sich gelegentlich auch lange Sätze geleistet. Ja. Der Geist Gottes, in dem Reichtum, der ihm zur Verfügung steht, hat große Mühe, sich menschlicher Worte bedienend, einigermaßen das aussprechen zu können, um was es wirklich geht. So ist es. Um was es wirklich geht, bei der Herrlichkeit der Gedanken des Herzens unseres Gottes. Er allein rechnet Böses nicht zu. Hat das für uns eine praktische Konsequenz? Darf ich dann wirklich genau so, wie ich bin, mich ihm stellen? Nicht nur zu ihm kommen, sondern mich, ich sage es gerade, wie was mir eben nun liegt, glaubensmäßig, gerade so wie ich bin, mich in seine Wunden zu verkriechen und sein Blut durch mich strömen lassen, und dann habe ich einen Kontakt mit dieser Liebe. In diesem Kontakt ist alles drin, was ich jetzt wünsche und brauche. Überbitten und verstehen. Alles. Bitte. Sollte er uns, er, der Einmalige, uns in ihm, in Christo nicht wie viel schenken? Wie viel? Alles. Haben wir das auch schon geglaubt? Gehört haben wir schon, gelesen auch. Alles was? Schenken. Warum betone ich das? Ich wiederhole, habe sicher hier auch schon gesagt, wenn ich meiner Frau ein Geschenk überreiche, und der, von dem ich weiß, das hat sie schon lange gewünscht, aber es kam nie dazu. Siehst du, liebe Hilda, also das längst Ersehnte kann ich dir jetzt schenken. Da hast du mein Geschenk. Aber selbstverständlich unter der Bedingung, das ist dann das Geschenk noch ein Geschenk? Nein. Das ist das Geschenk direkt. Der Begriff Geschenk direkt verlästert, ins Gegenteil verkehrt. Kleinste Bedingung, kein Geschenk mehr. Bitte. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Gott hat dem Abraham die Verheißungen geschenkt. Bitte. Was schenkt denn das Gesetz? Das Gesetz fordert. Bitte. Und wenn eine Forderung nicht erfüllt wird, verfügt das Gesetz was? Wes selig, Seele sündig, die muss sterben. Ja, was heißt das praktisch? Eine einfache Verfügung des Gesetzes. Was heißt das praktisch? Dieses Gesetz an und für sich heilig, gerecht und gut, bitte, stimmt's. Aber nichts wissen von Liebe und Barmherzigkeit. Also was ist das Gesetz denn nütze? Was ist das Gesetz nütze, wenn es nichts weiß von Liebe und Barmherzigkeit? Was ist dann nütze? Nein, das Gesetz nach Meinung der heiligen Engel zum Leben gegeben, die haben es gut gemeint, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Rechnen Menschen Böses zu? Wir sind jetzt bei Engeln gewesen. Heilige Engel, das Gesetz zurechnen. Ja, ich muss noch ergänzen. Wes Seele sündig, die muss sterben. Was heißt das praktisch? Der Mensch, der sündigt, wird durch diese Verfügung dieses heiligen, gerechten, guten Gesetzes unter die Gewalt dessen gestellt, der die Gewalt des Todes innehatte. Wer ist das? Die Gewalt Satans. Ne? Bitte schön. Deshalb lesen wir jetzt wieder im Galaterbrief. Nicht nur, Gott hat uns durch diesen teuren, hohen Preis der Dahingabe seines Sohnes als Lösegeld seine Seele in die Gewalt dessen, der die Gewalt des Todes hatte, überliefert. An unserer Stelle. Um uns aus der Gewalt Satans, des Todes und der Finsternis loszukaufen, zu befreien, sondern auch uns loszukaufen, nicht nur vom Fluch des Gesetzes, sondern sogar vom Gesetz selber. Lesen wir im Galaterbrief. Vom Gesetz loszukaufen. Ja, bitte. Was hat denn dieses Gesetz für eine Bewertung vor unserem Gott? Wenn er für nötig findet, den gleichen teuren Preis zu bezahlen, auszuhändigen, den er ausgehändigt bezahlt hat, um uns aus der Gewalt Satans zu befreien, uns vom Gesetz loszukaufen. Ich brauche selber keine Antwort zu geben. Die liegt in der Frage. Ich habe gefragt, rechnen Menschen Böses zu? Wie steht es mit uns, liebe Geschwister? Wir rechnen schon längst Böses nicht mehr zu. Darf ich jetzt ein wenig lächeln? Wir möchten doch alle in sein Bild verwandelt werden. Ja, wie ist das möglich, wenn wir ein falsches Bild von ihm haben? Und zwar gerade in zentralster Hinsicht, ein falsches Bild. Können wir unmöglich in sein Bild verwandelt werden. Wir werden ja verwandelt, indem wir wohin schauen? Nicht was, oder? Sondern wen? Ihn anschauend werden wir verwandelt. Aber um ihn anschauen zu können, wie er ist, um das geht es, brauchen wir das Bild eines gesunden Gotteswortes. Und um das geht es heute Abend. Gott in seiner Liebe rechnet Böses nicht zu, kann er gar nicht. Warum? Weil er auf Golgatha mit jeder Art von Bosheit abgerechnet hat. Vollständig. Erstens, wie sie, aufgrund von Golgatha, heißt die Rechtsordnung Gottes und die Rechnung Gottes, Logos Gottes, Rechnung Gottes, heißt, wie sie, die Menschen, alle in Adam sterben, also werden sie in Christo alle gerettet werden. Weil einer, ein einziger, für alle gestorben ist, wie heißt jetzt die geistlich-göttliche, klare, gesunde Antwort? Also sind alle gestorben. Und damit hat Gott dem unbarmherzigen Gesetz, dass er weil einer, ein einziger, für alle gestorben ist, wie heißt jetzt die geistlich-göttliche, klare, gesunde Antwort? Also sind alle gestorben. Und damit hat Gott dem unbarmherzigen Gesetz, das er genehmigt hat, Recht gegeben, nicht? Alle haben gesündigt, nicht? Müssen sterben, ans Holz gehängt werden, dem Fluch des Gesetzes verfallen. Gut, jetzt sind alle gestorben. Jetzt weiß das Gesetz zum Glück nicht mehr weiter. Gott hat dem Gesetz mit seinen Forderungen und Flüchen so vollkommen Genüge geleistet. Bitte. Er hat alle Forderungen des Gesetzes bezahlt. Habe ich, wenn ich Forderungen, die mir präsentiert werden, persönlich, und ich sie bezahle, habe ich dann die Forderung anerkannt, bestätigt? Sag doch mal ja oder nein. Selbstverständlich, ja. Nicht? Wer will die Forderung nochmal stellen? Höchstens ein Pirat, nicht wahr? So. Und denn alle Flüche, die das Gesetz feststellt, ja, durchgeführt worden sind, die alle getroffen haben, an einen durchgeführt worden sind, ist das Gesetz da auch erfüllt, bestätigt? Wer will noch weiter fluchen? Wer will noch weiter zurechnen? Ja, das machen die Herren prompt weiter. Wie wenn auf Golgatha nichts passiert wäre. Wird zugerechnet, zugerechnet, zugerechnet. So. Und diese von Gott geehrte damalige gesetzgebende Behörde, nicht? So heißen ja die, heißt ja so eine Ordnungsgruppe, hat Gott gleichzeitig noch die Ehre gegeben, darüber zu wachen, ob ihr Gesetz auch eingehalten wird oder nicht. Und weiter die Ehre gegeben, alle, die wieder ihr Gesetz gesündigt haben, jetzt Gericht auszuüben, und zwar in unbarmherziger Weise. Soweit die Betroffenen nicht Ja sagen zu der neuen Rechtslage, die Gott auf Golgatha geschaffen hat. Besonders wer das Angebot Gottes, der Gnade von Golgatha, bewusst noch ablehnt, der bleibt, ich sage jetzt mal das unschöne Wort, automatisch unter dieser unbarmherzigen Gerichtsbarkeit heiliger Engel. So. Deshalb kommen jetzt die konsequenten Einzelheiten, treten in Erscheinung vor unsere Augen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Offenbarung 1, Vers 1. Jetzt kommt das sonderbare Und. Und durch seinen Engel, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm, dem Sohne, gab. Und er, Jesus Christus, macht was mit dieser Offenbarung? Durch seinen Engel, also einen Mittler zwischen Jesus und seinem geliebten Johannes, der inzwischen ungefähr 100 Jahre alt geworden ist, stellt der Herr Jesus einen Engel zwischen sich und den Johannes. Da habe ich den Herrn Jesus gefragt, Herr, warum kannst du nicht mehr persönlich mit deinem geliebten Johannes reden? Antwort, weil die Dinge, um die es hier geht, nicht nach dem Herzen meines Vaters sind und nicht nach meinem Herzen und nicht nach dem Heiligen Geist, sondern weil die Dinge den Anordnungen entsprechen, die auf Grund von Anträgen heiliger Engel geworden sind und von Gott genehmigt worden sind, um ihnen gegenüber, diesen heiligen Engeln, gerecht zu sein. Damit die nie sagen können, ja, du hast uns ja unsere Meinung nie verwirklichen lassen, nicht wahr? Wir hatten ja nie Gelegenheit, den Beweis zu bringen, was unsere Anträge, die doch sicher heilig, gerecht und gut sind, nicht? Aber mal zur Durchführung zu genehmigen. Gott ist auch ihnen gegenüber der Gott, der Weite seines Herzens, und will ihnen gegenüber gerecht sein. Der zweite Punkt in 1. Korinther 13 heißt, diese Liebe, Gott lässt sich nicht erbittern. Hätte er Grund, sich erbittern zu lassen, wenn er in seine Schöpfung blickt, hätte er Grund. Ja, nach unserer Meinung ganz sicher. Mehr als nicht. Das kann er nicht. Er in seiner Liebe lässt sich nicht erbittern. Wir haben eine Mahnung für uns, die wir uns doch so schon längst gerne in sein Bild verwandelt sehen möchten. Dass nicht eine Wurzel von Bitterkeit in euren Herzen vorhanden sei. Bitte. Also nicht einmal, nicht eine ganze Pflanze oder eine Frucht schon, sondern nur eine Wurzel von Bitterkeit in euren Herzen sei. Wer von uns hat kein Würzelchen von Bitterkeit mehr in seinem Herzen? Wer von uns? Was heißt das? Oh, ich wäre jetzt nicht böse, wenn ihr alle, sagen wir mal, so Halbmast gehisst hättet, nicht wahr? Also, wenn wir schon heute Abend mal so deutlich hören dürfen, dass in der Liebe Gottes jede Art von Bitterkeit überhaupt unmöglich ist, gegenüber allem, was eine Schöpfung und ein Geschöpf sich diesem Gott gegenüber leistet. Keine Wechsel des Lichts oder von Schatten. War er die Liebe? Ohne Anfang. Jawohl. Ist er die Liebe? Gegenwärtig. Jawohl. Wird er die Liebe bleiben ohne Ende? Wann hört sie denn auf? Sage ich wieder mal, niemand ruft Halleluja, nicht mal ich. Nicht mal. So. Noch einmal. Dürfen wir, wie wir lesen, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade? Nicht nur das, sondern wir dürfen uns im Glaubensgehorsam hineinversetzen lassen, hineinweben lassen durch diese Liebe, hineinweben in den Leib des Christus, als Glieder seines Leibes. Wisset ihr nicht, dass schon eure Leiber Glieder Christi sind? Dass unsere Leiber Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen, wussten wir schon bald, als wir glauben konnten. Aber dass sogar unsere Leiber schon Glieder Christi sind. So vollkommen sind wir erkauft. So wunderbar. Also, wie wir sind, nicht nur dem Thron der Gnade uns mit Freimütigkeit nahen, sondern uns in ihn uns hinein versetzen lassen. Unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Aha. Wo sind wir zu Hause? Genau in dem Licht, wo niemand zukommt, sind wir geborgen und verborgen. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Und jetzt sind wir durch die Gnade und die Liebe unseres einmaligen Gottes und Vaters nicht nur versetzt in das Königreich seiner Liebe, sondern unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott, in dem Gott drin, der seinerseits in einem Lichte wohnt, in seiner Unendlichkeit, wo niemand zukommt. Da sind wir mittendrin, geborgen und verborgen. Wieder sagt niemand Halleluja, nicht einmal ich. Sind wir Eisheilige? Ne? Sind wir Eisheilige? Ja, ja, ich auch. Haben wir noch nie gelesen von der Glut, Feuerglut der Liebe Gottes? Haben wir noch nie gelesen, doch. Brennt die schon bei uns? Ich wünschte, ja, ich meine jetzt, der Herr Jesus wünscht das schon lang. Unsere Bruderliebe von Bruder zu Bruder sei glühend, schreibt Petrus. In der Bruderliebe glühend, brennt noch gar nirgends. Warum? Warum? Weil wir das Herz unseres Gottes nicht kennen. In seiner Liebesglut, in seiner Herrlichkeit, in seiner Weise. Er lässt sich nicht erbittern. Bitte, Konsequenz. Wenn es mir geschenkt ist, wenn mir jemand, ein Mensch oder jemand oder ein Bruder, eine Schwester, etwas zuleide tut, das nehmen wir noch an, auch vor Gott ungerechterweise nicht. Und es ist mir geschenkt, das Böse, das mir angetan worden ist, gar nicht zuzurechnen. Muss ich mir dann noch Mühe geben, diese ungerechte Tat zu vergeben, wenn ich sie gar nicht zurechne? Die Antwort liegt auch schon in der Frage. Muss ich mir dann noch Mühe geben, das Böse zu vergessen, wenn ich es gar nicht zugerechnet habe? Die Antwort liegt schon in der Frage. So. 9:07 Uhr. Was sollen wir hierzu sagen? Ja, also ich lasse mir jetzt sagen, Bruder Muhl, ja, achte jetzt einmal auf die Zeit. Immerhin für mich ein Trost, für euch in Bezug auf euch, liebe Geschwister. Heute ist ja Sabbatabend, nicht wahr? Und morgen ist Sonntag. Also wenn es morgen Arbeitstag wäre, würde ich sofort aufhören. Aber wir haben noch etliches oder dürfen noch etliches ansehen. Und zwar uns erinnern lassen, wenn Gott zu Israel schon sagt, meine Gedanken meines Herzens sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege meines Herzens sind nicht eure Wege. Ist er anders als wir? Ja, als wir frommen. Er spricht dazu zu seinem Volk Israel. Nicht zu der Welt. Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, lässt er durch Jeremia den Gefangenen in Babel mitteilen. Gedanken des Friedens habe ich euch gegenüber, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren und zu sichern. Denn so hoch die Himmel und aller Himmel Himmel sind als die Erde oder höher als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken als eure, gestattet euch sagen, frommen Gedanken. Und so viel höher sind meine Wege als eure Wege. Also, was hat das Volk Gottes für eine Vorstellung vorerst von Gott? Alles andere, als es normal wäre. Bitte, ich lasse mir das immer wieder sagen. Und zwar mit Wonne lasse ich mir das immer wieder sagen. Warum? Weil auf diese Weise auch mein Herz befreit wird und glückselig wird. Warum? Ah ja, sehr einfach. Weil ich jetzt die Gedanken und die Wege, die Gott in seinem Herzen hegt und pflegt, nicht nur für uns die Erstlinge, sondern auch gegenüber all seinen Feinden. Er empfiehlt uns ja, liebet eure Feinde, stimmt das? Das empfiehlt er uns nicht nur, sondern es ist ein Tagesbefehl. Wird er dann zuerst das tun, was er uns zumutet? Segnet ihr euch fluchen? Wer hat das schon fertiggebracht von uns? Also nicht ganz Halbmast, nicht? Liebe Geschwister, da durfte ich schon Wunder erleben, von einem Augenblick zum anderen. Ich denke jetzt nur an einen ganz verworrenen, unheimlichen, geschäftlichen Fall. als Architekt. Da war es mir geschenkt, meine Gegnerschaft zu segnen, von Herzen. Ja. Segnet, dazu seid ihr berufen, segnet wen sogar? Nicht nur die sich segnen lassen, wie die frommen Schwatzen. Segne, Herr, wer sich segnen lässt. Sagt der Herr, du, das ist aber keine gesunde Lehre. Ich habe gesagt, segnet, die euch fluchen. Bitte. Das ist gesunde Lehre. Das ist nach dem Herzen unseres Gottes. Das sind seine Wege. Und wie ich das innerlich vollzogen habe, ich komme da hinein, eine Atmosphäre, wunderbar. Ich durfte einige Worte sagen und meine Gegner bezogen die Haltung, ja, wenn das so ist, dann ist ja alles in bester Ordnung. Sowas haben wir noch gar nie erlebt. Segnet, die euch verfolgen, die euch fluchen. Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Kein Lob kann deine Größe erreichen, dein noch so feuriger Verstand. Und so weiter. Wir schließen mit Gedanken Gottes aus Römer 11. Des Herzens Gottes nach Römer 11. Dass der Fall Israels von Gott genehmigt worden ist, damit den Nationen, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt waren, seit Jahrtausenden das Heil Gottes trotz dem Gesetz übermittelt werden konnte, geschenkt werden konnte. Erstens. Und die Nationen hat er begnadigt, um ein Instrument zu haben, sein geliebtes Volk Israel dadurch zu reizen, dass sie erkennen, ja, jetzt haben die unbeschnittenen Heiden, diese Hunde, das von unserem Gott als Geschenk empfangen, was wir als Erstlinge zu gut gehabt haben. Er wollte unser Bräutigam sein und wir hätten seine Braut sein können. Jetzt kommt ein Apostel der Nationen und schreibt, ich habe euch aus den Nationen einem Manne verlobt. Wie heißt der? Christus. Und ich beziehe das große Geheimnis, vor Gott bestehend, das er gesetzt hat zwischen Mann und Weib. Ich aber, Paulus, beziehe es auf Christus und die Gemeinde seines Leibes. Ja. Also was muss Israel eines Tages erkennen und sich damit abfinden? Das, was wir an erster Stelle hätten haben können, nicht? Stellt euch eine Jungfrau vor, kommt ein Mann, der sie liebt und ihr die Hand bietet und sie lehnt den ab. Nicht nur lehnt den ab, sondern verachtet den und schafft den noch beiseite. Und siehe da, der nimmt eine andere und muss die zusehen, welche Glückseligkeit, welcher Reichtum, was sie hätte haben können, könnte die dann eifersüchtig werden. Ja bitte, um sie, die Tochter Israel, Zion zur Eifersucht zu reizen, hat Gott also auch wieder mit Israel gut gemeint. Das ist erst der Anfang. Nicht nur ist den Nationen auf dieser Erde das Heil geworden, die Rettung Gottes, die ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt waren, sondern der Fall Israels in Bezug auf ihren Messias, den sie verworfen haben, ist der Reichtum des ganzen Kosmos, des ganzen Weltalls geworden. Sind das etliche, diese Gedanken ein wenig höher als unsere Gedanken? Aber es reicht immer noch nicht. Nun, ganz Israel wird gerettet werden. Lesen wir weiter. Und zwar, wir, die wir ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt waren, ihr, die ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch was? Ich hätte geantwortet, durch Golgatha, die Gnade Gottes. Was steht aber da? Ihr aus den Nationen seid unter die Begnadigung gekommen durch ihren Ungehorsam, aufgrund ihres Unglaubens. Sind wir unter die Begnadigung gekommen? Jetzt kommt aber erst der Höhepunkt. Und nun, nachdem ihr unter die Herrschaft der Gnade Gottes gekommen seid, die Herrlichkeit, wo Gott euch alles geschenkt hat, sich selbst, alles geschenkt hat, seinen ganzen Reichtum, glauben diese Söhne Israels, Juden, heute dürfen wir Zeitspanne nennen, glauben die während 2000 Jahren nicht an eure Errettung durch diesen Jesus. Stimmt das? Jawohl. Aber was steht da? Also haben auch jetzt diese, die Juden, an eure Begnadigung nicht geglaubt, 2000 Jahre lang. Wozu? Weshalb? Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Wie? Haben wir richtig gehört. Weshalb hat Gott die 2000 Jahre lang dahingegeben? Im Unglauben. Weshalb? Haben wir richtig gehört? Habe ich richtig gelesen? Damit auch sie in einer Weise unter eine Begnadigung kommen können, die ohne diese Hartnäckigkeit während 2000 Jahren gar nicht möglich wäre. Also jetzt, Bruder Muhl, jetzt ist dann höchste Zeit, dass du aufhörst. Ne? Ja. Ja, ich soll weitermachen, aber ganz kurz. Nur hier weitermachen. Zusammenfassend hören wir, bitte hören wir mal. Deshalb habe ich, dieser unvergleichliche, einmalige Gott, alle zusammen unter den Ungehorsam, Unglauben eingeschlossen, auf dass ich mich aller erbarme. Damit alle Geschöpfe einmal in Genuss der Dinge kommen können, die nur in meinem Herzen vorhanden sind und die nach meiner eigenen Beurteilung die wunderbarsten Dinge sind, die ich meinen Geschöpfen schenken kann. O Tiefe des Reichtums. Ich hätte geschrieben, o Höhe des Reichtums. O Tiefe des Reichtums, warum? Weil geschrieben steht, deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. Im gleichen Atemzug fährt der Psalmist weiter. Menschen und Vieh rettest du. Also auf welchem Weg? Der tiefsten Gerichtsvollzüge rettet Gott Menschen und Vieh. Stimmt das mit unseren frommen Gedanken überein? Nicht ganz, gell? Nicht ganz. Ich hoffe, wir haben uns verstanden, wenn ich sage nicht ganz. Was haben wir, was habe ich für ein Bild ungesunder Worte und mir selber gemacht, von dem Gott, mit dem wir es zu tun haben dürfen. Er ist ganz anders, vollkommen an Liebe. Und in dieser Liebe ist gar nichts von dem, was im Weltall auch an Gutem und Heiligem und Gerechtem vorhanden ist. Weil da keine Liebe ist. Alles nichts. Er allein. O Tiefe des Reichtums, in welcher Hinsicht? Sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes. Jetzt, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Das heißt, wie unausforschlich sind seine Gerichtswege, nicht? Die hat er ja beschrieben jetzt in den Versen vorher. Die Gerichtswege Gottes. Mit Israel, mit den Nationen, hin und her. So und so und so und so. Einmal tiefer, noch unheimlicher, noch unbarmherziger. Wie unausforschlich sind seine Gerichtswege? In welcher Hinsicht unausforschlich? O Tiefe des Reichtums, der Weisheit. Nämlich, dass Gott je tiefer, je unbarmherziger ein Gericht Gottes aussieht, die Herrlichkeit, die Gott aus den Gerichtstiefen für die Betroffenen erreicht, gesichert hat. Weisheit dieser Liebe des Gottes, der mit niemand verglichen werden kann. Ich schließe. Denn wer hat den Sinn, das Innerste unseres Herrn erkannt? Wer? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Jetzt kommt das Schlusswort, Vers 36. Denn aus ihm heraus sind alle Dinge durch ihn getragen und in ihn hinein. Aber jetzt sage ich, Halleluja!